Der Schwerpunkt für heute Nachmittag ist das Wort Gottes durch Propheten. Und zwar, weil das eine der größten Kompliziertheiten zu sein scheint im Volke Gottes, wie sich das verhält, das Reden Gottes durch andere Menschen im Verhältnis zu dem geschriebenen Wort. Wie verhält sich das denn? Aber in welchem Verhältnis steht das Reden Gottes durch Menschen, durch Propheten, zu dem geschriebenen Wort?
In welchem Verhältnis? Das muss ja aufgeschrieben werden, dass die Propheten geredet wird, oder nicht?
Also ist eins wichtiger als das andere oder wie ist das miteinander zu vergleichen oder ja, da gibt es ja ganz große Unterschiede. Die einen sagen, nur die Bibel gilt und die anderen sagen, wichtig ist, dass man auf das hört, was Gott jeweils aktuell sagt und wie verhält sich das?
Das muss ich alles anhand des Wortes prüfen lassen.
Anhand welches Wortes?
Das Wort des Gottes. Der Bibel.
Der Bibel. Genau das ist aber niedergeschriebenes prophetisches Reden. Das muss uns mal bewusst werden. Die Bibel steht nicht außerhalb oder neben oder über dem Wort Gottes, sondern sie ist das Wort Gottes und zwar durch Propheten. Heilige Männer Gottes redeten getrieben durch den Heiligen Geist. So steht das im Petrusbrief. 2. Petrus 1. Heilige Männer Gottes redeten getrieben durch den Heiligen Geist. Und dann fragt man sich, naja, ist denn dann alles wahr, was in der Bibel steht? Und ist das dann nicht doch Menschenwort, wenn das ja Menschen geredet haben oder aufgeschrieben haben? Oder muss man dann nicht heute alles, was als Prophezeiung uns begegnet, so halten wie die Bibel, haben vielleicht Gruppierungen wie die Mormonen doch recht, dass die ja spätere Offenbarung gekriegt haben? Oder muss man das in Bausch und Bogen verdammen und ist einer, der heute auftritt und sagt, Gott habe ihm was gezeigt oder gesagt, von vornherein vielleicht ein Irrlehrer, weil ja alles, was Gott zu sagen hatte, schon in der Bibel steht? Und es ist tatsächlich eine komplizierte Sache durch die gesamte Geschichte des Volkes Gottes hindurch. Diesen Stress gab es immer. Und dann können wir uns auch nicht rauswinden und sagen, ja, wir haben die Sache so, dass es da niemals ein Problem geben kann. Und in diese Entdeckungsreise möchte ich euch heute Nachmittag mit einnehmen. Dazu lesen wir zuerst im 5. Buch Mose Kapitel 13. Und wie immer ist das Alte Testament eigentlich die Basis, auf der uns diese ganzen Dinge überliefert werden. Das Neue Testament reißt eine zusätzliche Dimension auf, ich sage das einfach mal so, in der Weise, dass der Geist Gottes auf das ganze Volk Gottes fällt. Das war im Alten Bund anders. Ansonsten, wir haben das gestern Abend gesehen, selbst das stellvertretende Opfer ist im Alten Testament auf eine vollkommene Weise vorgeschattet. Selbst die Auferstehung ist dort vorausgenommen. Diese ganzen Dinge sind durch den Geist Gottes schon frühzeitig den Vätern offenbart worden. Aber einen Unterschied gab es. Es war zu diesen alten Zeiten der Geist Gottes nur Es war zu diesen alten Zeiten der Geist Gottes nur auf drei Gruppen von Menschen. Welchen? Ja, auf den König. Der wurde mit Salböl gesalbt. Auf den Priester. Der wurde ebenfalls durch eine Salbung in sein Amt eingeführt. Und über das hinaus ohne solches äußere Ritual durch den Propheten oder auf den Propheten war der Geist Gottes. Nur auf diesen drei Gruppen von Menschen. Und uns, den Kindern des Neuen Bundes, ist was gesagt? Hat sich das geändert im Neuen Testament? Inwiefern?
Der Geist Gottes in allen Gotteskindern ist.
Aber nur, weil alle Gotteskinder ein königliches Priestertum sind und prophetisch reden sollen. Nicht an sich sind die Gläubigen was Besonderes, sondern das Besondere ist, dass das, was im Alten Testament einer ausgewählten Spezies von Amtsträgern im Volk Israel vorbehalten war, das ist heute auf die ganzen Gläubigen in der ganzen Fülle ausgegossen. Wir sind ein königliches Priestertum. Und wir sind berufen, das Zeugnis Jesu oder der Geist Jesu, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, heißt es in der Offenbarung. Und von daher ist Gottes Kindschaft erst dann in die Fülle getreten, wenn diese drei Merkmale in uns vereint sind. Dass wir Könige sind, dass wir in den priesterlichen Dienst stehen vor Gott und dass der Geist des prophetischen Redens auf uns ist. Und von daher sind wir tatsächlich mit all den Vorinformationen des Alten Testamentes vertraut zu machen, die das Reden Gottes gerade in prophetischer Weise betreffen. Und da finden wir im 5. Buch Mose eigentlich das ganze 13. Kapitel als spezielles als speziellen Teil, wo zu diesem prophetischen Reden innerhalb des Volkes Gottes Stellung genommen wird. Ich lese das vor. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, oder Wahrzeichen, und das Zeichen oder das Wahrzeichen trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lasst uns anderen Göttern, die du nicht gekannt hast, nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der diese Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seiner Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Und jener Prophet oder der, der die Träume hat, soll getötet werden. Denn er hat Abfall vom Herrn, eurem Gott, gepredigt, der euch doch aus dem Land Ägypten herausgeführt und dich erlöst hat aus dem Sklavenhaus, um dich abzubringen von dem Weg, auf dem zu gehen, der Herr, dein Gott, dir geboten hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter oder dein Sohn oder deine Tochter oder die Frau in deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich heimlich verführt, indem er sagt, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast, weder du noch deine Väter. Von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nahe bei dir oder fern von dir, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, dann darfst du ihm nicht zu Willen sein. Und du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, nicht auf ihn hören und nicht schonen, noch Mitleid mit ihm haben, noch ihn decken. Sondern du sollst ihn unbedingt umbringen. Deine Hand soll zuerst gegen ihn sein, ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volkes. Und du sollst ihn steinigen, dass er stirbt, denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und ganz Israel soll es hören, dass sie sich fürchten und in deiner Mitte nicht länger so etwas wie diese böse Sache tun. Wenn du von einer deiner Städte, die der Herr, dein Gott, dir gibt, dort zu wohnen hörst, es sind Männer, ruchlose Leute, aus deiner Mitte hervorgetreten und haben die Bewohner ihrer Stadt verleitet, indem sie sagten, lasst uns gehen und anderen Göttern dienen, die ihr nicht gekannt habt, dann sollst du untersuchen und nachforschen und genau fragen Und siehe, ist es Wahrheit, steht die Sache fest. Ist diese Gräuel in deiner Mitte verübt worden, dann sollst du die Bewohner dieser Stadt unbedingt mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Du sollst an ihnen und an allem, was in ihr ist, den Bann vollstrecken, auch an ihrem Vieh mit der Schärfe des Schwertes. Und alle Beute in ihr sollst du mitten auf ihrem Platz zusammentragen und die Stadt und alle Beute in ihr dem Herrn, deinen Gott, als Ganzopfer mit Feuer verbrennen. Ewig soll sie ein Schutthaufen sein, sie sollen nie wieder aufgebaut werden. Und nichts von dem Gebannten soll an deiner Hand haften bleiben, damit der Herr sich von der Glut seines Zorns abwende und dir Barmherzigkeit erweise und sich über dich erbarme und dich mehre, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, alle seine Gebote zu bewahren, die ich dir heute gebiete, dass du tust, was recht ist in den Augen des Herrn deines Gottes. Punkt. Krass, oder? Und klar. Hilfreich. Das ganze Wort, das ich euch gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Beachten wir, dass es hier nicht um das Gesetz geht. Nicht um spezielle Speisevorschriften oder sowas, sondern hier geht es um das Ganze, um die Regeln des ganzen Wortes, die Gott für sein Volk hat. Und es ist dort, dieses hebräische Wort, der Bar, bedeutet, sprechen, das gesprochene Wort. Das ist das, was im Neuen Testament das Rema ist. Ihr erinnert euch? Ich habe da einmal darauf hingewiesen, das Griechische kennt zwei Begriffe für das, was wir Wort nennen. Logos, das ist der Rahmen, das ist das Niedergeschriebene. Die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung, zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Überführung. Das ist aus dem ersten Timotheusbrief, auf das der Mensch Gottes vollkommen werde, zu jedem guten Werke geschickt. Das ist das Logos. Das ist diese ganze Heilige Schrift. Hier ist gemeint das Rema, das Gesprochene, das in die Situation hineingesprochene Wort. Das ist das, was wir gestern Nachmittag hatten, bei Hiob. Wenn Gott zu einem Menschen redet, der, um ihn von seinem bösen Weg abzubringen, dann braucht er einen Ausleger, der ihm das Reden Gottes praktisch übersetzt. Und dieser Ausleger wird das Rema Gottes sagen. Der wird ihm in seine Situation hinein das sagen, was Gott meint. Und das muss getan werden. Da kann man nicht drum rum eiern oder sagen, naja, jetzt weiß ich es ja, mal sehen, ob ich da noch mache. Sondern es ist gesagt, das ganze Wort, das ich euch gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun. Nicht bewahren, um es zu wissen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in so einem Seminar dem Wort Gottes begegnen und wir notieren uns das, dann geht es nicht darum, dass wir das Wissen irgendwo in unsere Sammlung einordnen von den Konferenzen, die wir schon besucht haben und sagen, ja, habe ich alles mal gehört. Sondern da geht es darum, dass wir diese Dinge umsetzen. Und logischerweise verändert uns das Wort Gottes. Es macht was mit uns. Wir können nicht als dieselben gehen, wie wir gekommen sind. Das ist die Kraft des lebendigen Wortes Gottes. Und es wird ein Extrembeispiel dagegen gesetzt. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht, also auch einer, der mit dem Wort umgeht, und diesem gesamten Wort Gottes widerspricht, indem er was hinzufügt oder was davon wegnimmt, und das noch durch ein Zeichen bekräftigt, dann ist es Prüfung Gottes. Der traut sich was, oder? Gott traut sich was, meine ich. Wie kann er uns prüfen? Wäre doch so einfach, wenn das nicht wäre, oder? Dazu heißt es im Römerbrief, wer bist du, Mensch, dass du mit Gott rechtest? Wer sind wir, dass wir Vorwürfe machen könnten? Wenn Gott eine Sache macht, dann macht er sie. Und wenn er sagt, dass er sein Volk prüft, dann prüft er das auch. Und da stellen wir uns entweder drunter oder dagegen. Im ersten Fall werden wir Segen davon haben, im zweiten Fall Schaden. Darf ich heute wieder darauf hinweisen, dass Zeichnungen während der Vorträge nicht erwünscht sind. Weil das einfach eine Methode ist, wie man seinen Geist abschottet und nichts in sein Herz fallen lässt. Und diese Möglichkeit, dass wir einem Menschen begegnen, und zwar einem Propheten, der das auch von sich hält, oder der sicher ist, dass er im Auftrag Gottes redet, und es gibt viele Verführer, die sind sich sicher, dass sie im Auftrag Gottes reden. Und zwar so sicher, das muss man einfach mal lesen, zum Beispiel im Buch Jeremia, im Propheten Jeremia. Dem begegnen ja falsche Propheten, vielleicht haben wir die Gelegenheit, da nochmal drauf zu kommen, ich glaube, das ist im Kapitel 23. Dem begegnen falsche Propheten und die sind sich sicher, dass sie die richtigen sind und dass Jeremia der falsche Prophet ist. Oder diese berühmte Geschichte mit Micha im zweiten Buch der Chronik, auch da werden wir nachher gleich nochmal drauf kommen, bei Ahab. Da sind 400 falsche Propheten und ein Mann Gottes. Natürlich denken alle, dass die Mehrheit recht hat. Es ist eine schwierige Situation, das von außen zu beurteilen, wenn unser Herz nicht klar steht. Anderes Beispiel. Die 800 Priester des Baal und ein Mann Gottes ihnen entgegen, der Prophet Elia. Da wird ein Wunderzeichen mal andersherum gegeben. Eine der ganz wenigen Situationen, wo Gott sich mal auf ein Wunderzeichen einlässt, zur Überführung seines Volkes. Und prompt kehren das Volk Gottes nicht etwa um, sondern fordert weiterhin Zeichen. Das ist aberwitzig. Bitte? Kehrt nicht um, sondern fordert weitere Zeichen. Das ist das Verrückte. Denn dort wird ein Wunderzeichen gegeben. Ihr erinnert euch, was war das gleich? Diese beiden Altäre, die aufgebaut werden und der Gott, der wahrhaftige Gott ist, soll mit Feuer vom Himmel antworten. Und 800 Leute rufen den Baal an, vergeblich den ganzen Tag. Irgendwann spottet Elia und sagt, ihr müsst lauter schreien, er ist vielleicht gerade auf dem Klo oder vielleicht macht er eine Reise. Und das heißt, sie ritzten sich an Hingabe, ihr Lieben. An Hingabe hat es nicht gefehlt. Das waren Selbstverletzer. So ernst war ihm diese Sache. Bis Blut floss. Und von daher ist Hingabe überhaupt kein Kriterium. Wir haben das heute ja. Es gibt enorm hingegebene Moslems. Es gibt hingegebene Hinduisten, es gibt hingegebene Buddhisten, es gibt hingegebene Animisten und es gibt auch hingegebene Materialisten. Auch das ist ja eine Religion. Die Hingabe entscheidet das nicht, sondern das Zeugnis des lebendigen Gottes. Und Gott gibt ein Wunderzeichen, nachdem Elia den Altar und das Opfer und rundherum noch einen Graben voller Wasser füllen lässt, fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer. Und das ganze Volk fällt auf die Knie und fällt zu Boden auf ihr Gesicht. Und sie geben Zeugnis, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber es ändert sich nichts an ihrem Leben. Und ein paar Jahrhunderte später, da tut Jesus Wunderzeichen ohne Ende und erregt weiter nichts als Ärgernis. Und noch als er am Kreuz hängt, spotten sie und sagen, wenn du Gottes Sohn bist, steig doch runter. Es gibt kein Zeichen, was letzten Endes einen Menschen zum Guten überzeugen könnte, aber es gibt eine Menge Zeichen, die Menschen von Gott weglocken können. Warum immer das ist, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, ich will das auch nicht ausführen, aber wir können das beobachten, dass die Wunderzeichen zu Gott hin eine weitaus geringere Überzeugungskraft haben als von Gott weg. Und deswegen warnt Gott vor lügenhaften Zeichen. Und es wird uns gesagt, als Kennzeichen dieser letzten Zeit, dass der falsche Prophet und der Antichrist mit gewaltigen Wunderzeichen die Menschen endgültig von Gott weglocken. Wir haben das im 2. Thessalonicher Brief und wir haben das in der Offenbarung. Dort wird deutlich, dass diese letzte Zeit gekennzeichnet ist von gewaltigen, lügenhaften Zeichen, die die Menge der Menschen von Gott wegführen. Und zwar auch der Auserwählten, wenn das möglich wäre. Das ist also nicht nur beschränkt auf Leute, die wenig Ahnung haben, die sich nicht beschäftigen, sondern das ist tatsächlich ein Fakt, der betrifft alle. Wir alle kommen unter diesen Druck, von Gott weggelockt zu werden. Und deswegen ist uns so früh in der Heiligen Schrift, so früh noch wirklich am Beginn, im ersten Teil der Heiligen Schrift, das Wort geschrieben, dass wir auf solche Zeichen achten sollen. Zweitens, nicht nur durch Propheten ist diese Verführung möglich, sondern auch durch Verwandtschaft. Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter, oder die Frau an deinem Busen, oder dein Freund, der dir wie dein eigenes Leben ist, heimlich verführt, dann sollst du ihrer nicht schonen. Du darfst ihnen nicht zu Willen sein, sollst ihretwegen nicht betrübt sein. Wörtlich heißt es, dein Auge soll ihretwegen nicht fließen. Also du sollst keine Tränen über sie vergießen. Nicht auf sie hören und nicht schonen, noch Mitleid haben, noch denjenigen decken. Wenn jemand auch in der eigenen Verwandtschaft von Gott wegverführt, heißt es was? Die Beziehung komplett canceln. Und das ist es, was Jesus gesagt hat, dass er gekommen ist, nicht um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das und das um seinetwillen Familien getrennt sein werden, das Streit sein wird, das selbst eines Mannes Hausgenossen seine Feinde sein werden und dass aus der eigenen Familie Leute kommen werden, die Jünger Jesu nicht bloß verfolgen, sondern überliefern, richtig dem Tod ausliefern. Und das ist eine Sache, das kannst du, egal in welcher Kultur, auch bei uns in unserem gemäßigten Deutschland erleben, bei dem Glauben hören die Verwandten auf. Das ist wirklich so. Dort ist nicht nur beim Geld, sondern eigentlich beim Glauben. Über Geld kann man sich noch irgendwo arrangieren, aber bei der Treue zu Gott, da hört die verwandtschaftliche Verbindung auf. Ja? Das ist richtig bestätigt, dass das in keiner Weise irgendwo zu verändern sein kann. Genau, wer Vater oder Mutter oder Sohn oder Tochter oder sonst jemanden mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Da muss dieser Schnitt gemacht werden. Und das hat mit dieser Sache zu tun, wer diesen Schnitt nicht macht, der wird verführt werden. Ich meine nicht, dass wir Händel suchen und ich meine nicht, dass wir unsere Eltern nicht ehren sollen und ich meine nicht, dass wir unsere Kinder verstoßen. Ich weiß, man kann jedes Wort ins Gegenteil verdrehen. Das ist nicht gemeint und das ist auch klar. Aber wenn es um die Treue zu Gott und um die Hingabe zu seinem Wort geht, dann sind wir in dieser ultimativen Weise gefragt. Und es ist eine außerordentliche Gnade Gottes, wenn unser Partner, wenn unsere Geschwister, wenn unsere Freunde und wenn unsere Kinder mit des Weges sind, aber es ist nirgends gesagt, dass das so sein muss. Wirklich, ich sage das mal ganz klar. Viele Gläubige denken, sie dürfen nicht sich trennen, als ob sie eine ewige Verantwortung für die Verwandtschaft hätten, dass die Gott kennen und lieben und in gleicher Aufrichtigkeit ihm nachfolgen. Das ist nicht so, sondern wir sind alleine Gott verpflichtet. Wodurch hat sich das priesterliche Geschlecht abgehoben von dem anderen Volk? Das war eine Folge. Es gab eine Ursache, wodurch sie sich vom anderen Volk unterschieden haben.
War das dann bei der Sache, wo Mose die Tafel zerbrochen hat,
ja,
geschrieben hat, alle die zu Gott stehen zu mir?
Ja. Dass die Leviten sind. Richtig. Es versammelten sich zu Mose alle Kinder Levis. Und Mose sagt, geht hin und erschlaget ein jeder seinen Freund und seinen Bruder, der sich an diesem Götzendienst beteiligt hatte. Und einzig der Stamm Levi tut das und es geht ihm die Sache Gottes über der zwischenmenschlichen Beziehung. Und das hebt ihn von diesem Moment an heraus aus dem ganzen Volk. Und das, ihr Lieben, ist priesterlicher Dienst. Priesterlicher Dienst heißt, bevor ich vor Gott für Menschen einstehen kann, muss ich vor Menschen für Gott eingestanden haben. Nochmal. Priesterlicher Dienst heißt, bevor ich für Menschen vor Gott einstehen kann, denn das ist ja Priestertum, ja, dass ich fürbittend Schuld von Menschen vor Gott trage, muss ich vor Menschen für Gott eingestanden haben. Muss die Sache Gottes mir über alle anderen Dinge gegangen sein. Ihr wird Gott mich nicht in den priesterlichen Dienst berufen und mit weniger ist auch priesterlicher Dienst heute in der Nachfolge Jesu nicht zu haben. Sonst ist es ein laues, ein falsches, ein lügenhaftes Christentum, was gepredigt wird. Dass uns das ganz klar ist. Es muss einem Gläubigen, einem an Jesus Christus Glaubenden, muss die Sache Gottes über alle Dinge gehen, über jeder zwischenmenschlichen Beziehung. Nur das qualifiziert ihn auch, fürbittend für die Schwachheiten anderer Menschen vor Gott einzutreten. Nur auf den wird Gott hören. Denn sonst ist es genau, das ist ein falsches Priestertum.
Ja? Das heißt, auch, dass ich denjenigen, für den ich Fürbitte leiste, ihm vorher klarmache, wie die Sache Gottes.
Richtig, logischerweise. Sonst kann ich nicht Fürbitte tun, sonst werde ich ja Böses verbreiten oder Gott bitten, dass er Böses toleriert oder vielleicht noch gar segnet. Und das wird Gott nie tun. Und deswegen ist das so ein kraftloses Gebet auch überall. Weil diese Dinge nicht ernst genommen werden. Da kann man fromme Worte machen, aber es sind hohle Worte, weil nicht die Dinge Gottes im Mittelpunkt stehen. Ja, ach Gott, mach doch bitte, dass das und jenes. Bla bla. Und dass wir nie Verfolgung leiden, dass es uns immer schön lustig geht. Das geht nicht. Wie denn? Jesus ist in dieser Welt gehasst, er ist verachtet, er ist verworfen. Als ist es logisch auch sein Volk. Und ihm nachzufolgen heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen.
Was ist das eigene Kreuz? So ist das wieder ein eigenes
Kreuz? Nein, das eigene Kreuz heißt die Zustimmung zur Dahingabe meiner Persönlichkeit. Das ist mein Kreuz. Mein Kreuz heißt, ich trage die Schande, ich trage die Verachtung Jesu, ich werde als Übeltäter bezeichnet und wahrgenommen und bin doch bei Gott geehrt. Und nur bei Gott. Und bei denen, die dieses heiligen Weges sind, natürlich. Das ist sowas von wichtig. Wenn wir dazu uns nicht bereit finden, sollten wir lieber ganz gehen. Es gibt diese Sprüche, die haben einfach was, also an Wahrhaftigkeit. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Es ist so. Wenn nicht jemand bereit ist, sein eigenes Leben dran zu geben, sollte er doch gar nicht erst diesen frommen Weg zu gehen, also vorgeben zu gehen. So ist es richtig. Sondern dann kann er mal gleich als ein Heide die Sau rauslassen. Dann hat er sein Leben einfach an die Wand gesetzt und weiß es wenigstens. Der andere, der täuscht sich, weil er meint, er führt ein frommes Leben und setzt es erst recht an die Wand. Diese Art gemäßigtes Christentum, das ist es, was uns gesagt wird, das Laue, was er ausspeien wird. Wir brauchen diese ernsthafte Hingabe an den Willen Gottes.
Ja. Das ist so wie ein Notarzt, oder? Der praktisch auch immer auf Abruf bereitsteht und wenn es losgeht, geht es los und wenn es nicht losgeht, kann er ruhen und wenn es nur 5 Minuten sind und dann muss es weitergehen.
Genau. Das ist unsere Haltung vor Gott. Aber eben nicht wegen der Not. Die Not der Menschen ist endlos. Die Not dieser Welt ist unbeherrschbar. Sondern um Gottes Willen. Es gibt Tausende, ich sage heute, es gibt Millionen Menschen, denen ist nicht zu helfen, weil sie unter dem Gericht Gottes sind oder weil sie ihr eigenes Ding machen. Aber es gibt unter den Millionen Menschen Tausende, denen Gott helfen will. Und für die müssen wir bereitstehen. Und nur für die. Und da dürfen wir uns nicht in die Geschäfte dieses Lebens verwickeln lassen. Also dass man sagt, ach, die hat es doch auch nötig. Oder es ist mir eine ungeheure Anspannung, so viele Gläubige, so viele Christen zu sehen, die so voll von ihrem eigenen sind und so leer von Gott. Das ist eine Qual. Die sind ewig beschäftigt, die kommen nie auf den Punkt. Die wissen nie, wann was dran ist. Sie sind für alles und jeden offen. Auch so ein Spruch. Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein. Die hört sich lustig an. Es ist wahr, es stimmt. Das passt nicht. Es ist nicht Gottes Weg, alles zu tolerieren, zu allem Ja und Amen zu sagen, aus allen Religionen sich das Beste rauszusuchen und was für ein Gelaber das da so gibt. Es ist schwierig. Es geht nicht darum, dass wir dann sagen, aha, wir sind die einzig Richtigen, bitteschön, orientier dich mal an uns. Diese Rechthaberei hat ist kein christliches Zeugnis, sondern es hat mit Treue zu Jesus zu tun. Das ist vor allem eine Sache der inneren Haltung zu Gott. Deswegen steht es uns auch nicht zu, dass wir andere verurteilen oder sagen, ach guck mal, was die hier glauben. Und ich bin überzeugt, wir können von manchem Ungläubigen, in Anführungsstrichen, oder von manchen fehlgeleiteten Gläubigen ernsthaft was lernen. Und das sollten wir auch. Ja. Und es gibt Heiden, die führen ein aufrichtigeres Leben als die meisten Christen. Und es steht uns nicht zu, über die zu richten und zu urteilen. Das ist Gottes Sache. Der weiß schon, wie er das macht. Und der wird das richtig machen. Das wird uns im Römerbrief Kapitel 2 bezeugt. Wo es heißt, dass auch die Heiden das Gesetz Gottes in ihrem Herzen haben, was sie entweder bestätigt in ihrem Tun oder verurteilt. Und da können wir doch sicher sein, dass Gott mit jedem Menschen richtig umgeht, oder? Aber wir, die wir Jesus kennen und wir, die wir uns Christen nennen, sind in besonderer Weise in Verantwortung, seine Wege zu gehen, seine Willen zu kennen, seine Werke zu üben, auch wenn sie uns in Opposition zur Welt bringen. Logisch, oder? Eigentlich ist es leicht. Und von daher empfinde ich dieses Kapitel 13 im 5. Buch Mose nicht als eine Zumutung, sondern als eine Klarstellung, dass wir nicht gucken, ja, wie weit kann ich gehen, wo ist mal die Toleranzgrenze, kann ich gerade das noch zulassen oder geht jenes nicht. Es ist knallhart, es heißt, jedes Abweichen von Gott braucht eine absolute und endgültige Distanzierung. Und wir können es in der Weltgeschichte ablesen, wohin es führt, wenn das nicht gemacht wird. Weißt du, wer das heute macht? Steinigen, wenn man vom Glauben abgeht. Nicht mehr das Gottesvolk, sondern das machen zum Beispiel die Moslems. Warum machen sie es? Weil das Gottesvolk nicht gemacht hat. Dann wird es von anderen okkupiert. dann setzen sich andere an die Stelle, oder dann setzt der Teufel andere an die Stelle, die diese Hingabe haben. Und verrückt ist es, dass fast jede Ideologie mit einer festeren Hingabe ihrer Mitglieder rechnet als die Gläubigen. Wie viele Millionen Menschen wurden von den Kommunisten umgelegt, weil sie nicht hingegeben genug waren? Wie viele Millionen wurden von den Nazis umgebracht, weil sie nicht hingegeben genug waren? Wie viele Millionen sind inzwischen von den Moslems umgebracht worden? Und wie viele wurden fälschlich im Namen Christi umgebracht, statt dass man sich wirklich auf ihn verlässt und auf sein Wort und dass man diese Herzensentscheidung prägt? Und stattdessen hat man es in der Inquisition, hat man solche Worte genommen und hat sie gegen Unliebsame oder hat damit Gegner belangt, nur weil sie einem irgendwo im Weg waren. Das gab es auch im Namen Gottes hat man mit solchen Versen riesiges Unheil angerichtet, und die das gemacht haben, waren nicht besser als die, die sie umgebracht haben. Was hier gemeint ist, und Fakt ist, dass das bis auf ganz wenige Ausnahmen nie angewendet wurde, das war dieses zu harte, was keiner wollte. Wir haben das einmal, nämlich das dritte Beispiel, dass eine ganze Stadt sich von Gott abwendet. Da haben sie mal eine ganze Stadt geschlagen. Welche war das gleich? Nee, das waren Städte, die bei der Landnahme von Kanaan erobert wurden. Nein. Die Stadt Gibea oder Gibeon, die zum Stamm Benjamin gehörte. Da war es mal so gewesen, dass dort ruchlose Männer eine ganze Stadt übernommen hatten. Sie haben dort keinen Götzendienst im öffentlichen Ritual gefeiert, aber die haben einen Götzendienst zelebriert, der sie dazu gebracht haben, die Gäste einfach in Beschlag zu nehmen und deren Frauen zu Tode zu vergewaltigen. Und da ein einziges Mal, weil der Geschädigte, dessen Frau auf diese Weise umgebracht worden ist, in Levit war, und weil der die damalige nachrichtendienstliche Methode genutzt hat, die wirklich was gebracht hat, es gab ja keinen Fernseher, er hat seine Frau in 12 Stücke zerteilt und diese Stücke in alle Enden Israels gesandt. Das heißt, jeder konnte sehen, was er mit der angerichtet hat. Jeder konnte an den Leichenstücken sehen, was mit dieser Frau passiert wurde. Und dann haben sie gesagt, sowas gab es ja noch nie in Israel. Jetzt müssen wir mal beraten, wie wir damit umgehen. Und dann sind sie auf diesen Text gekommen und haben gesagt, okay, wenn eine Stadt so ist, dass dort überhaupt kein Halten mehr ist, wenn so eine absolute Ungerechtigkeit ist, dass man keines anderen Frau respektiert und dass man noch nicht mehr respektiert, wenn das ein Priester ist, und dann müssen das Männer sein, die muss man umbringen. Und dann sind sie hingezogen und haben die Männer, die das verantworten, raus. Poh, holt sie mich. Und das war ein einziges Mal, dass sie dort das Böse ausgerottet haben, und es war zum Heil des Volkes. Es ging nicht zuerst darum, die Leute auszurotten. Es hat ein Umdenken, das erste Mal seit der Zeit Josas eingesetzt, nach 200 Jahren. Einmal ein Umdenken, dass sie sich gesagt haben, wo sind wir bloß gelandet, was haben wir bloß gemacht. Und da ist ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang, wenn dort solche Leute gerichtet werden, dann ist ihr ganzer Besitz verfallen. Und ich beobachte das bis auf den heutigen Tag. Also verfallen heißt, dann kann man nichts, was jemals in dem Zusammenhang in Gebrauch hatte, veräußern, den Armen geben oder sonst irgendwas. Das gehört verbrannt. Und bis auf den heutigen Tag finde ich das eine vernünftige, angemessene Weise, dass wenn jemand sich mit Götzendienst befasst hat, egal welcher Art, dann gehört alles das vernichtet. Und wir haben die Entsprechung im Neuen Testament, als das Evangelium in Ephesus verkündigt wurde, heißt, da brachten die gläubig gewordenen waren alle ihre Zauberbücher zusammen und es war eine riesige Summe, ich habe das mal ausgerechnet, ich weiß inzwischen nicht mehr, nach heutigem Geld umgerechnet, eine Millionensumme, 75.000 Drachmen, glaube ich, war das, eine Drachma war eine Tageseinnahme, also umgerechnet vielleicht 150 Euro, dann kann man das sich hochrechnen, was für eine Summe ist. Und alles wurde verbrannt. Bis heute hat man da, wo Evangelisten Dienst tun und sie treffen auf solche Zaubereien oder solchen Götzendienst, die Gepflogenheit, gerade Reinhard Bonnke ist jemand, wo bei jeder Versammlung, wo Menschen umkehren, deren Zaubermittel, Fetische und alle diese Dinge öffentlich verbrannt werden. Und ich kenne das seit vielen Jahren, dass Menschen, die wirklich umkehren und sich von ihrem bösen, selbstgewählten Weg hin zu Jesus Christus bekehren, dass die wirklich ihren ganzen Dreck bringen und das vernichten. Und ich halte das für notwendig. Sonst hängt das an und man sagt, ja, mache ich ja nicht mehr, ist ja für mich ohne Bedeutung und trotzdem bleibt es als Symbol zurück. Und ich habe erstaunliche Beobachtungen und Erfahrungen damit gemacht. Das, ich sage nur ein Beispiel. Ich habe jemanden in meiner Verwandtschaft, der hatte ein jahrelanges schweres Alkoholproblem, obwohl der längst gläubig war. Und ich habe ihn mal besucht und das Erste ist, man kam in den Hausflur und das hing voller Fetische. Und ich habe mich gewundert, ich habe gedacht, die voller Zaubergegenstände. Ich habe mich gewundert und gesagt, wie kommt denn das? Also, wie passt denn das zu deinem Leben? Hat gesagt, das hat überhaupt keine Bedeutung. Mein Vater hat in internationalen Konzernen gearbeitet, der war schon tot und ich habe das von ihm geerbt und das waren, ich glaube, von Indonesien oder Neuguinea oder irgendwo solche Gegenstände. Ich habe gesagt, du bist Christ, oder? Ja. Wenn man in euer Haus kommt, sieht man nichts davon. Man denkt, man kommt zu irgendeinem Zauberpriester. Ist das wirklich das, was du den Leuten vermitteln willst? Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und er hat lange mit sich gerungen und dann hat er das gewagt, das Zeug wegzuschmeißen. Und was war der merkwürdige Nebeneffekt? Und ich glaube nicht, dass das zufällig gewesen ist. Von da an braucht er nicht mehr zu trinken. Es ist mit einem Mal wie mit abgefallen. Und ich will nicht sagen, dass das daran lag, aber mit Sicherheit gibt es dort Rückkopplungen. Ich kann nicht sagen, wenn man irgendwo einen Traumfänger anhängt, dass dann ein Kind zum Drogenabhängigen wird oder sowas. Aber was hat das mit Gott zu tun? Was haben solche zwielichtigen Sachen mit unserem Zeugnis als Christen zu tun? Null Komma nichts. Es passt nicht zueinander. Es gehört radikal entfernt, vernichtet. Und dann werden wir merken, dass wir eine große Freimütigkeit zu Gott hin gewinnen. Da staunt man manches Mal, wie leicht es dann wird. Vorneweg quält man sich Jahr um Jahr und mit einem Mal, wenn man es wagt, zu radikal zu sein, ist das Leben anders. Und das empfehle ich ausdrücklich und dringend. Es ist nicht wirklich ein Opfer, was wir dabei bringen. Im Gegenteil, es ist eine Erleichterung, dass wir dort von Dingen frei werden, wo es heißt, lasst uns die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hebräer 12. Das sind diese Dinge, die hängen sich leicht an uns an. Und man denkt, ist ja nicht so schlimm. Oder ich habe es dir geschenkt gekriegt. Ich will ja den nicht beleidigen. Und versteht ihr? Und schon ist man an dem Punkt, dein Auge soll nicht schonen. Du sollst nicht traurig sein. Und es gehört auch, dass wir das unseren Kindern sagen. Die kriegen irgend so ein Ding im Kindergarten oder beim Fest geschenkt und sagen, guck mal, es ist schön. Und man denkt, ach, man kann doch das Kind da nicht betrüben. Und sagen, guck mal, wir sagen dann, guck mal, was das ist. Das ist nicht von Gott. Hauen wir weg, oder? Na ja, hauen wir weg. Hauen wir weg. Wenn ein Kind gleich dran gewöhnt ist, liebt es solche Dinge gar nicht. Was weiß ich, da gehen sie zu irgendeinem Kindergartenabschluss und kriegen sie eine kleine Hexe zum Anhängen oder eine Bibi Blocksberg-Kassette. Und muss man sich das ins Haus holen? Okay. Auf Wiedersehen. Auf Nimmerwiedersehen. Mülltonne. Das war's dann. Unser Kind büßt nichts ein. Im Gegenteil, es gewinnt dabei. Freimütigkeit im Glauben an Jesus Christus. Und ja, und diesen Mut wünsche ich ganz ausdrücklich, dass wir das auch durchsetzen. Oder wie viel tausend Spiele und den ganzen Kram, was man dann hat in der Elektronik, diesen ganzen, es gibt praktisch kein Spiel, also was wirklich beliebt ist, was nicht mit irgendwelchen Dämonen und so einen Scheiß zu tun hat. Ja? World of Warcraft und so ein Zeug. Also ich kannte sowas gar nicht, aber wir haben dann Austauschschüler gehabt bei uns. Und hinterher war mein PC voll solchen Dreck. Ich habe mir das mal angehört und gedacht, ey, wie kann man sich sowas antun? Wie kann man sein Leben mit solchen Müll füllen? Und das noch mit Begeisterung und immer wieder.
Sucht aus dem Alltag. Das ist eine einfache psychologische
Erklärung. Ja.
Das ist in den allermeisten Fällen so. Einfach mal was anderes. Oder auch im Internet oder auf
dem Computer. Ja, aber da sage ich, es gibt ja doch auch vernünftiges Zeug. Es gibt ja so viel Wissensmäßiges zu entdecken, Spannendes. Ich habe letztlich für meine Tochter was rausgesucht über Wüsten. Ich habe mich fast verfilzt am PC und bin nur über Wikipedia reingegangen. Es war so spannend. Und du kommst von einem Stichwort zum nächsten, wo ich sage, ach wunderbar, aha, wusstest ja schon mal was davon. Ach, so hängt das zusammen. Dort ist das.
Das ist das Einartige, warum es nicht etwas Reales sein kann. Obwohl die Erde
ja
so viel bietet.
Ja, ohne Ende.
Das ist wirklich ein Massenphänomen. Es muss etwas radikal anderes sein. Ja. Es darf noch menschlich sein, kann noch zwei Arme, zwei Beine haben, aber bitte nicht irgendwie, was es schon mal gegeben hat.
Ja.
Und das findest du von der Spielzeugindustrie bis über...
Also ich kann nur sagen, radikal. In unserer Familie ist das so, diese Dinge gehören radikal auf den Müll. Wenn das bei uns kommt, ich habe ja schon das Zeug von Fremden weggeschmissen, weil ich gedacht hatte, es gehört unseren Kindern. Einfach entdeckt zu Hause, ausgemerzt, oha, dann hatte ich es mit den Freundinnen verschissen über mehrere Jahre. Ich wusste aber gar nicht warum, aber eigentlich wussten es unsere Kinder und von daher... Ich empfehle einfach, dass wir an der Stelle radikal sind und unseren Kindern damit eher in Dienst zum Guten tun, als dass wir ihnen dort eine Einbuße verschaffen. Und wenn ich sage radikal, dann heißt das nicht fanatisch. Versteht ihr den Unterschied? Radikal heißt bis an die Wurzel gehen und das kann man freundlich und lieb sagen. Es bleibt dann nicht freundlich und lieb, wenn ich das schon 25 Mal gesagt habe, dann sage ich es dann auch drastisch. Aber weißt, wir geben uns nichts, wenn wir bestimmte, was soll ich sagen, schandfreie Zonen einrichten. Bestimmt nicht. Und das kann ich einigermaßen ohne heftige Emotionen machen. So ist das bei uns und Punkt. Wenn ich natürlich dort, wer weiß, wie lange und wie groß die Türen schon offen hatte und alles möglich war, dann muss ich mich nicht wundern, wenn die Kinder rebellieren, weil sie sagen, was, mit einmal darf ich nicht mehr. Ich weiß, es ist schwierig, wenn jemand spät zum Glauben kommt und wenn vielleicht einer in der Familie ist, für ihn selber werden Dinge klar, die früher mit ein bisschen Missbilligung gesehen hat, mit einmal geht es gar nicht mehr und alle anderen sagen, spinnst du jetzt? Ja, das ist schon schwierig, aber es hilft nichts. Das hilft nichts. An der Stelle empfehle ich wirklich die Konsequenz.
Ja? Frage noch, was macht man jetzt, wenn man ein Gebäude, eine ehemalige Moschee als Gotteshaus, als Versammlungshaus verwenden will, ist eigentlich schwierig, ne?
Also da frage ich mich, ob es da nicht wenigstens eine Fabrik gibt, die man anstelle nutzen sollte.
In muslimischen Ländern oder so? Das ist ein seltener Fall.
Okay, in muslimischen Ländern halte ich das für ausgeschlossen, dass man eine Moschee zum Gottesdienstraum benutzen dürfte.
Da erst recht.
Ne? Das geht nicht, ne. An sich, wir brauchen keine Angst haben, also nicht, dass diese Mächte irgendeinen Platz hätten, aber ich würde zum Beispiel nie, wirklich, niemals irgendeine Freimaurerloge oder das Haus einer Loge benutzen und da drin einen Gottesdienst feiern. Was soll das? Orte, wo die Dämonen hausen, die muss ich nicht umfunktionieren. Die soll ich niederreißen. Ganz einfach. Punkt. Das wäre für mich auch eine Methode, wie ich damit umgehen würde. Ja.
Als ich vor 4 Jahren in Indien war, haben wir da in einem Ort eine Essenverteilung und die sollte in so einem Tempel stattfinden. Da hängen dann ganz viele verschiedene Bilder mit irgendwelchen Göttern, die 5 Arme und 3 Köpfe und eine Rüssel und so weiter haben. Und ich sagte zu dem Pastor, das können wir doch hier nicht machen, gucken Sie mal, was hier alles hängt. Na, aber wir brauchen doch Schatten, wir können doch nicht da draußen, und das geht doch nicht. Sag ich, nee, aber hier können wir das nicht machen. Wir wollen das Wort Gottes auch weitergeben. Und dann sind wir umgezogen in den Kindergarten und konnten da.
Das halte ich für sehr klug, also solche Dinge. Die muss man nicht in eines anderen Namen machen. Es gibt besetztes Territorium. Also wir müssen nicht wie die Bilderstürmer dort alles kaputt schlagen oder sowas. Das dürfte nicht unsere Aufgabe sein. Aber wir müssen für uns selber klarstehen. Von Jesus heißt außerhalb des Lagers. Maja. Warum hat Jesus so viel auf den Bergen und Feldern und in der Natur gepredigt? Weil die Synagoge nicht der Ort war, wo das Wort Gottes wirklich gerne gehört worden wäre. Ja? Er hat das dort auch gemacht, aber auch. Und Paulus ist auch erst dahin gegangen. Und wo er gemerkt hat, sobald Verfolgung kam, war er verschwunden und hat dann am Flussufer oder dort, wo die betenden Leute zusammenkamen, gepredigt. Gleich.
Mit der Fürbitte, das habe ich nicht ganz verstanden. Für wen kann man Fürbitte machen und für wen nicht? Oder wo ist es sinnlos?
Also nochmal, was Fürbitte betrifft. Fürbitte ist ja priesterlicher Dienst. Und nur dann können wir vor Gott für Menschen bitten, wenn wir vorher klar stehen für uns selber, vor den Menschen für Gott eingestanden sind. Das heißt, Fürbitte ist nicht etwas, das wir Gott zur Softigkeit überreden konnten, sondern dass wir den Menschen die Härte Gottes bringen. Oder die Allmacht Gottes, die Ehrfurcht vor Gott tun. Was zum Beispiel nicht geht, ach Herr, mach doch, dass der oder jenige das oder das tut. Das ist ein unzulässiges Gebet. Wirklich, das ist eine unzulässige Art zu beten. Weil das Manipulieren ist und kein Beten. Ich kann beten und sagen, Herr, hilf mir, dass mein Wort an denen den Durchschlagkraft kriegt, damit er umkehren kann. Dass ich Klartext rede, das kann ich beten, aber nicht, Herr, mach doch, dass der hört. Das geht einfach nicht. Das wird heute, ich weiß nicht, ständig verdreht oder...
ein ganz normales Gebet. Also ich kenne das auch so. Dieses Hilf, also ich meine, ich für mich dachte immer, hilft dieser Person, dass sie dich erkennen kann zum Beispiel oder sowas.
Ja.
Oder
natürlich. Und zwar ist das ist wieder legitim, weil Gott die Herzen der Könige lenkt wie Wasserbüche. Da muss ich mir aber sicher sein, dass ich einen König vor mir habe. Und kein... Also, Herzen der Könige, das hat was mit Gesinnem zu tun, ihr Lieben. Ich bin sicher, dass Gott nicht das Herz jedes Menschen lenken kann. Sondern wer edel denkt, also wer eine königliche Gesinnung hat, dessen Herz ist zu lenken. Und zwar steht das in Psalm 84, glückselig, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Es gibt Menschen, die haben gebahnte Wege in ihrem Herzen. Und es gibt Menschen, die haben dort eine reine Wüste. Eine Mördergrube. Was sollte Gott dort bahnen? Dem Mordgeist einen besseren Weg, dass er leicht auf den anderen überspringt? Das hört sich jetzt sehr krass an, aber es ist die Wirklichkeit. Es gibt Menschen, die sind bar jeder guten Gesinnung. Die kannst du mit nichts Gutem locken. Die lachen über irgendeine Barmherzigkeit oder das, was normalen Menschen bewegt, die sagen, bleib mit solchen Scheiß vom Acker.
Paulus war doch eigentlich auch, also Saulus, war ja eigentlich auch einer, wo die Leute gesagt haben, weg, grüß Gott.
Ja.
Und er deswegen auch gar nicht geglaubt, dass er jetzt geblitzt worden und sein Kampf von Gott. Also, in dem Sinne. Das war ja auch.
Geblitzt ist gut.
Ja. Weißt du, was ich meine?
Wahrscheinlich ist das die. Jetzt verstehe ich, warum die. Die Leute blitzen, die hoffen auf die Erleuchtung, dass sie endlich nicht mehr so schnell fahren. Da muss noch die Stimme Gottes damit, dem Radargerät verbunden werden. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Du kannst auch langsamer fahren. Okay, nochmal zurück.
Ja, also Saulus war jetzt nicht einer, wo, also der hat ja eigentlich das, sag ich mal, böse verfolgt, also er hat die Christen.
Nein.
Dann haben doch bestimmt die nicht für ihn gebetet, so wie du sagst, also das Gebet wäre sinnlos, weil
ja, er ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Er war ja der Überzeugung, dass er Gott einen Dienst tut, das ist ein Unterschied, das war kein mordlustiger Kerl.
Ja, er hat gedacht, er liegt richtig und die anderen liegen falsch.
Ja, aber das meine ich doch nicht. Wenn es Menschen gibt, deren Herz eine Mördergrube ist, die haben sich dem Teufel verschrieben, die überlegen, wie sie möglichst viel Unheil machen. Guck dir doch mal die Terroristen an. Versuch mal für Osama bin Laden zu beten. Naja. Es gibt so eine irren Leute, die machen das. Die denken. Ich bete dafür, dass Gott ihn so schnell wie möglich von der Erde wegnimmt. Natürlich, weil so eine Pest ist eine Geißel. Und, na, ich bitte darum, dass Gott diese Geißel von der Erde wieder wegnimmt. Vielleicht will er ihn und damit die nächsten Tausende umbringen, oder wie?
Naja, manchmal ist es ja gerade dann Zeugnis, wenn eben... Ne?
Das ist doch kein Zeugnis, Kinder. Das ist
der Christenverfolger wird zum Christenverführer.
Und
ein Massenmörder wird zum... Oder nicht? Also das ist doch die Schande. Verstehst du zumindest diese Schlussfolgerung?
Nein. Das ist humanistischer Quark.
Okay.
Das ist diese Irrwitz, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens nicht böse sei, sondern dass der Mensch in sich gut ist. Und wenn man nur den guten Kern rauskitzelt und wenn die hätten Rosinen über Tora Bora abgeworfen, dann wäre heute bekehrt statt Bomben. Also versteht, das gibt Leute, die ernsthaft solchen Schwachsinn glauben.
Hat man noch kurz was ganz anderes. Was hältst du?
Was hat es mit dem Wort Gottes zu tun? Nichts halte ich davon, kurz gesagt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Weil ab einer Verdünnung von mehr als...
Da hast du ja schon in der Medizin eigentlich einen Tropfen in der Badewanne voll Wasser, davon nimmst du wieder einen Tropfen in der Wanne voll Wasser, da ist ja eigentlich gar nichts mehr, ne?
Ab irgendeiner Verdünnung, ich wusste das mal, ich glaube ab D6 oder so, gibt es nicht mal mehr ein Molekül von diesem Mittel in dem Wirkstoff. Null. Null.
Ja. Da hat der andere, bei dem ich zuerst war, der hat darüber gesagt, dass das eben, die sprechen da richtig Formeln drüber aus. Über diesen, deswegen soll man das nicht mehr. Und Rühr und nur links rum und kein Metalllöffel und... Dann aber nur 15 Mal und wenn du 16 Mal machst, dann wird es nicht mehr. Naja, ja, dann fehlt es auch irgendwie früher mal, Globulis und so. Also.
Hoffen wir mal, dass es nicht geschadet hat. Also. Ich könnte das ein bisschen spitz sagen und sagen, Homöopathie ist die Glaube der. An die Schöpfung. Wenn nämlich nichts drin ist und man glaubt, dass doch was kommt, dann ist es ungefähr das, was uns in 1. Mose 1 begegnet und Gott sprach, es werde und es war, vorher war nichts. Und da drin ist nichts. Dann muss man sich natürlich als nächstes fragen, wodurch wirkt es dann trotzdem? Und da kann man eine Sache ganz klar sagen. Es gibt einen Teil, das hat diese Wirkung, wie es Frank eben gesagt hat, nämlich, es ist die Placebo-Wirkung, es ist dass man denkt, dass es hilft, und das Denken alleine hilft schon. Das ist der unverfängliche Teil von solchen Sachen. Und dann gibt es einen anderen Teil, und das ist das Schädliche, nämlich, ich sage ich mal, die Aufladung mit Kräften. Und ich habe Menschen erlebt, denen geht's mit jeder Homöopathie sau elend. Über was jetzt eben?
Na, über das Wort Gottes oder über irgendwas. Und da habe ich jetzt völlig falsch verstanden, dass man nicht nachdenken würde, wenn ich
nicht. Ja. Hast du völlig falsch verstanden?
Ja.
So, kurze Einheit hatte ich versprochen, damit brechen wir das ab. Eine letzte Sache. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, alle seine Gebote zu bewahren, die ich dir heute gebiete, dass du sie tust, was recht ist in den Augen des Herrn, werde ich dich mehren und mich über dich erbarmen. Das ist das, was Gott will. Er will, dass es uns gut geht. Es geht also dabei nicht darum, dass wir keinen Spaß mehr haben, dass alles verboten ist, dass alles schrecklich ist, wenn wir mal was verkehrt tun, sondern dass es uns gut geht, wenn wir uns ganz und ausschließlich auf Gott verlassen. Amen.
Amen.